Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Johannes Lemminger. Johannes ist Geschäftsführer bei der Lemminger & Lemminger Steuerkanzlei. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, lieber Daniel. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und ich bin schon richtig gespannt, wohin uns diese Reise heute führt.
Starten wir mal an Beginn deiner Reise. Wie bist du denn in die Steuerberaterbranche gekommen?
Ja, das war wahrscheinlich so der Klassiker. Na, ich habe es ja von Kindesbeinen mitbekommen. Mein Papa hat ja auch Steuerberater gemacht, hat eine Steuerberatungskanzlei, also war Selbstständiger im wahrsten Sinne des Wortes, ne, von frühmorgens bis spätabends. Und ich weiß noch, in meiner Kindheit habe ich mich daran erinnert, na, jetzt rückblickend, dass ich schon immer selbstständig sein wollte. Na, also ich konnte mir nie vorstellen, Arbeitnehmer zu sein, obwohl ich ja meinen Papa, ne, so tagsüber gar nicht erlebt habe. War das für mich trotzdem positiv. Ich weiß gar nicht, warum. Und dann habe ich den klassischen Weg gemacht. Ne? Ich habe studiert mit Fachrichtung Steuern an der Universität und bin gleich nach der Uni 2001 in den elterlichen Betrieb sozusagen in die Kanzlei eingestiegen als normaler Angestellter.
Das heißt, du machst das jetzt auch schon ein Vierteljahrhundert in der Praxis.
Ja, nicht ganz, weil ich habe ja dann 2017 mit dieser Praxis mehr oder weniger aufgehört. Also das ist ja dann mein Weg in der Steuerberatung, den ich gegangen bin. Aber ich habe es praktisch von 2001 bis 2017 täglich gemacht.
Wie groß war denn eure Kanzlei, als du dort begonnen hast?
Das haben wir uns neulich gefragt, weil wir gerade eine Mitarbeiterin haben ein Jubiläum gefeiert, 30 Jahre. Ne? Das heißt, die war praktisch vor mir da, die hat dann mal aufgezählt. Und dann habe ich gesagt, nee, also die waren noch nicht da, als du da warst. Aber wir sind vielleicht so 7, 8 gewesen, so um den Dreh.
Also schon eine sehr gute Einzelkanzlei, aber dennoch noch, ich sag mal, eine Standardkanzlei.
Ja, und also mein Papa hat es nicht allein geführt, ne? Also die war damals auch zu zweit.
Okay. Ja, stark. Und dann hat sich das Unternehmen ein bisschen weiterentwickelt oder seid ihr auf dieser Größenordnung geblieben?
Also wir sind sehr lange in einer Größenordnung geblieben, die sehr ähnlich war. Ne? Also Neukunden haben wir damals gar nicht gekannt und Umsatzwachstum war auch minimal. Als ich bin ja dann 2008, habe ich die Anteile übernommen von dem Partner von meinem Papa. Na, dann hieß es ja Lemminger und Lemminger, vorher hieß es Haug und Lemminger. Und da war dann Umsatzwachstum, ich sag mal, gerade in den Jahren 8 bis 17, das war minimal.
Also eher eine sehr konstante Kanzlei, das heißt, er hat wahrscheinlich auch genug Arbeit.
Ja, also du hast immer wieder Kunden verloren, meistens durch Aufgabe der Geschäfte, einfach altersbedingt. Und das habe ich dann wieder ersetzt bekommen. Ja, aber das war so der normale Standard. Ne? Also Wachstum kannten wir damals gar nicht großartig.
Das heißt, ihr habt dann auch gar kein Marketing gemacht oder habt ihr da schon ein bisschen investiert?
Ja, das war dann nachher irgendwann mein Bereich, ja, wo wir dann schon was gemacht haben. Aber auch unsere aktuelle Internetseite, die du jetzt vielleicht noch siehst, unsere Hörer, hoffentlich dann die neue, die ist von 2017. Also im Endeffekt hat sich alles erst im Jahr 2017 verändert.
Okay, ein langer Weg. Und das war dann, was war denn so für dich persönlich der Schlüsselmoment, dass sich das so verändert hat?
Ja, das ist natürlich eine längere Geschichte. Ne?
Wir haben Zeit.
Also das hat mich ja letztendlich auch zu meinem Buch geführt, was ich geschrieben habe. Ne? Also auch mein Steuerbuch Zacharias Zaster ist keine erfundene Geschichte, sondern ist ein Teil meiner Lebensgeschichte. Deswegen ist es nicht das klassische Steuerbuch. Ne? Es ist im Prinzip als Geschichte erzählt. Aber letztendlich war es einfach die Erkenntnis 2017, es war der Ostermontag, ich weiß es noch ganz genau, weil letztendlich, mein zweiter Geburtstag, ich habe ein Buch gelesen und zwar zum ersten Mal ein Sachbuch. Also vorher habe ich ja nur Fachliteratur und Gesetze gelesen, aber nie ein Sachbuch, weil ich dachte, erstens weiß ich ja alles und zweitens auch noch besser. Naja, aber das war wirklich der Glaubenssatz, was soll mir denn irgendjemand da erzählen, wie mein Leben zu funktionieren hat. Und an dem Tag war es aber soweit, ne? Also mein Schmerzpunkt, so bezeichne ich das heute, war erreicht. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, gib mir das Buch, was du erst letztlich gelesen hast. Die hat mich angeguckt wie ein Auto, das weiß ich noch, ne? Weil vorher hat sie das immer versucht und ich habe alles abgewiegelt. Und dann habe ich das Buch gelesen an diesem Ostermontag und ich glaube, ich habe schon nach 10, 20 Seiten ja wirklich Rotz und Wasser geheult, weil ich mich halt so sehr in diesem Buch gesehen habe. Und ja, das hat wirklich 180 Grad alles gedreht, am nächsten Tag in der Kanzlei alles auf den Kopf gestellt.
Jetzt warst du ja auch schon ein paar Jahre selbstständig. Wie alt warst du da ungefähr?
Da war ich 42.
Okay.
Also, auch schon also ein bisschen ich hatte eine lange Leidenszeit hinter mir. Also im Endeffekt war ich ja auch 20 bis 25 Jahre wirklich depressiv. Ja, das war nicht nur eine Leidensgeschichte, sondern es war auch wirklich eine ernsthafte Krankheit. Aber auch das war alles in meinem Unterbewusstsein. Ne? Ich habe auch die Krankheit verdrängt. Und 2017 mit dem Buch kam halt eben alles hoch.
Okay, ja, ich meine, das ist ja auch verständlich, gerade in unserem Job. Man kämpft ja sehr lange, um den Titel zu bekommen. Man ist sehr lange mit den ganzen Fachthemen beschäftigt. Und ja, dann fällt das Persönliche meistens hinten runter. Ne? Das ist leider so.
Ja, ne? Also das hat, ich sag mal, mein Beruf. Ne? Also mein Beruf war letztendlich jetzt nicht der Auslöser, aber mein Beruf hat es verstärkt, weil es auch vorher schon so war. Ne? Also meine Depression hat schon in der Jugend begonnen. Und jetzt für mich rückblickend war halt der Hauptgrund, dass ich immer die Dinge gemacht habe, die andere wollten. Aber ne, nicht, auch das nicht bewusst, dass jemand gesagt hat, hey Johannes, du tust das. Nein, ne, ich habe praktisch für die anderen mitgedacht, die denken, ja, das sollte ich tun und dann habe ich das auch getan. Ne? Also mein Studium, ich hätte nie etwas mit Steuern angefangen. Also definitiv nicht.
Okay, und dann kam für dich die Erkenntnis, du musst etwas ändern. Und dann ist es ein Buch geworden.
Ja, das kam dann alles viel später. Ne? Also 2017 habe ich wirklich mal, im ersten Schritt war für mich der Gedanke, hey, ich verlasse die Steuerberatungskanzlei. Weil ich ja erkannt habe, alles, was ich bisher gemacht habe, beruflich, das sind ja alles Dinge, die ich nicht machen will. Und in meiner Vorstellung war es dann schwierig, ja, was soll ich denn noch in der Kanzlei? Wir waren ja klassische Steuerberater und ein Unternehmerfreund, den ich dann auch im Jahr 17 kennengelernt habe, ganz am Anfang in dieser Phase, den ich dann besucht habe, der hat zu mir gesagt, Johannes, du bist doch blöd. Ne, also wirklich, ne, wir haben ja uns noch gar nicht gekannt. Johannes, du bist doch blöd, mach doch das, was du tun willst in deiner Kanzlei. Dieser Satz, und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, du hast recht. Und ne, das hat halt eben alles ins Rollen gebracht. Ne, das ist wie so, das war der erste Dominostein praktisch nach meiner Erkenntnis.
Okay, ich meine, das stellt ich mir eine ganz schwierige Situation vor. Also A, hat man ja auch eine gewisse Verantwortung oder fühlt sich verantwortlich für Mandanten, für Mitarbeiter zu sagen, ich ändere was, ist ja nicht einfach. Kann ja auch ein finanzielles Thema sein. Also ich zum Beispiel kann nicht einfach so aufhören zu arbeiten. Irgendwo muss das Geld ja auch reinkommen für den Lebensstil, den man so hat. Das ist also keine einfache Entscheidung, die da zu treffen hattest.
Ja, da hängen natürlich ganz viele Glaubenssätze dran. Ne? Also so wie du ja auch sagst, ich könnte ja gar nicht aufhören. Das war natürlich auch mein Gedanke. Ich habe ja die Kanzlei übernommen, also zumindest die Hälfte. Dieser Preis war auch nicht geschenkt. Ne? Also alles andere als geschenkt sozusagen. Da habe ich heute noch Schulden. Heute habe ich die Schulden aus steuerlichen Gründen in diesem Bereich noch. Aber natürlich hing da ganz viel dran. Und deswegen war dann auch die, für mich, als der Groschen gefallen ist, hey, ich mache das in meiner Kanzlei, ist da auch ein Rucksack von mir gefallen, ja, ein Stein, dass ich froh war, dass ich nicht aus der Kanzlei bin. Aber es war natürlich, wir hatten drei wirklich schwere Jahre, auch finanziell, weil da vieles auf uns zukam. Ne? Wir haben unsere zwei größten Kunden verloren, das hatten wir schon im Jahr 2016 verloren. Aber das hat dann natürlich mit reingespielt und wir haben ganz schnell viele Dinge umgestellt, um überhaupt auch finanziell in Anführungszeichen wieder auf gesunde Füße zu kommen.
Ja, das kennen wir auch. Wir kaufen ja selber auch regelmäßig Kanzleien und man hat, sage ich mal, einen fixen Kaufpreis gezahlt. Die Rate drückt irgendwo und wenn dann die Mandanten weg sind, ist das natürlich nicht ganz so einfach.
Ja. Ne, und heute auch damals, ne, für mich erst ein Schock. Und ich glaube, ein Jahr später habe ich zu meinem Bruder damals gesagt, der ist ja auch 2017 eingestiegen für meinen Papa. Ne, also Lemminger konnten wir dann 1:1 beibehalten. Auch namenstechnisch hat sich gar nichts geändert. Aber ein Jahr später haben wir schon gesagt, ey, es konnte uns nichts Besseres passieren.
Okay, also das Ganze eine gute Wendung genommen.
Ja, natürlich, ne. Auch da ganz viele Glaubenssätze, ne. Wir hätten einen Kunden, den wir hatten, den hätten wir nicht vor die Tür setzen können, in Anführungszeichen, ohne Schmerz. So ging das aber ganz leise vonstatten, also zu unserem Vorteil. Ja, und so ergeben sich halt oft Dinge, ne, wo du erstmal denkst, scheiße, die Welt bricht zusammen. Und nachher war es genau das Richtige.
Ja, jetzt ist so, ich kenne ja auch viele Leute, die sind einfach vom Herzen her kein Unternehmer. Für die sind solche Situationen immer ganz, ganz schwierig, weil es halt nicht planmäßig ist, nicht geordnet geht. Das muss man auch schon wegstecken können.
Ja, das war ja auch unser Prozess. Ne? Also vor 2017 würde ich mich auch nicht als Unternehmer bezeichnen. da war ich wirklich, das Hamsterrad, ne? War da mein fester Begleiter. Das habe ich wahrscheinlich sogar mit ins Bett genommen und bin da weitergelaufen. Und nach 2017 hat sich eben alles verändert. Ne? Also wir sind dann von heute auf morgen ins Unternehmertum gestürzt. Ich weiß noch, ich habe eine Not-to-Do-Liste geschrieben. Ja, und wir hatten am nächsten Tag Teamsitzung nach diesem Ostermontag und ich war vor meinem Team gestanden und habe gesagt, das werde ich in der Zukunft alles nicht mehr tun. und das war natürlich ein großer Schock.
Wie hat das Team das aufgenommen?
Ja, jetzt muss man natürlich sagen, ne, von diesem Team ist sozusagen ja niemand mehr da, außer unsere Rentnerin, die heute noch so viel Spaß am Arbeiten hat, dass sie Teilzeit bei uns arbeitet. Ansonsten sind ja alle Teammitglieder neu. Die haben das gar nicht realisieren können. Also in meiner, ne, zufällig, dass wir da echt am nächsten Tag Teamsitzung hatten, war das sehr emotional. Also ich habe da mehr geheult als geredet und habe dann aber schon gemerkt, dass das gar nicht ankommt. Und dann habe ich einen Satz gesagt, ja, dass für mich diese Umstellung lebensnotwendig ist. Es gibt keine Alternative, ne? Daran kann ich mich noch erinnern. Keine Alternative für mich, zumindest in der Kanzlei.
Okay, jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung, dass das für die Mitarbeiter manchmal nicht ganz leicht ist, gerade wenn die eigentlich zufrieden sind mit ihrem Mandanten, mit ihrem Job, mit ihrem Arbeitsumfeld. Wenn man als Chef Ankündigungen macht, ist das erstmal etwas, was sehr viel Verunsicherung auslöst.
Ja, das hat's natürlich. Aber ne, die Verunsicherung, also es ging gar nicht anders, weil die war ja auch in mir. Ne, also von heute auf morgen wusste ich ja auch gar nicht, wie geht's weiter. Ne, dann kam ja irgendwann das mit dem Unternehmerfreund, dass ich das wirklich in der Kanzlei verewige oder halt alles, was ich tun will, verwirkliche. Und das hat halt vieles dann verändert. Ne? Also nur ein Beispiel, habe ich 2017 alle Bilder, ne, die ja noch von meinem Papa in der Kanzlei waren, so klassische, sage ich mal, Kanzleibilder, habe ich alle abgehängt und habe sie gegen 56 eigene Bilder ersetzt, ne, wo halt Sprüchen, Weisheiten draufstehen in Regenbogenfarben. Ne, diese Bilder gibt es heute noch in unserer Kanzlei.
Ah, sehr schön, ja. Aber ist auch eine Veränderung.
Ja, ne, das war, wir waren durch das, dass ich natürlich sehr schnell in der Veränderung war, ne, und ich war vorher schon ein Typ, wenn ich was im Kopf habe, dann setze ich das um. Natürlich viel, viel schneller im Umsetzen, ja, als wir. Also wir waren praktisch hinten dran und die Umsetzung war uns schon Schritte voraus. Ich hätte am liebsten auch im Jahr 2017 unsere Vision, unsere Werte entwickelt. Ja, aber auch da habe ich dann erkannt, das macht keinen Sinn. Ja, weil wir würden irgendetwas entwickeln, nachdem wir dann versuchen zu leben. Und mein Wunsch war ja, nee, die Werte und Vision wird dann entwickelt, wenn wir schon leben. Also wenn wir das tun, dann bringen wir das nur noch auf Papier. Ist viel, viel einfacher. Und so ist unsere Vision, unsere Werte erst im Jahr 2022 entstanden.
Okay, dann würde ich auch mal behaupten, dass das sind dann sehr ehrliche Visionen und Werte, weil wenn man aus dem Gelebten die entwickelt, passen sie auch.
Ja, definitiv. Und ich liebe auch unsere Vision. Ne? Unsere Vision, da geht es um das Füreinander und Miteinander aus der Schwere in die Leichtigkeit. Das sind sozusagen diese zwei Aufhänger. Und natürlich spiegelt sich da eben halt meine eigene Geschichte, gerade diese ewig lange Schwere, in der ich war.
Jetzt ist das so, man muss ja auch erstmal die Zeit dafür finden. Oder anders ausgedrückt, du hast ja vorher aufscheinlich keine Langeweile gehabt. Irgendwo sind ja auch Aufgaben hinten runtergefallen.
Ja, und das war ja die größte Herausforderung am Anfang. Ich schätze mal, ich war so für 30% des Umsatzes ja verantwortlich, ne, bis zum 17.04.2017. Und danach hätte ich am liebsten ja auf Null gefahren. Aber auch damals gab es schon fachliche Herausforderungen mit Mitarbeitern. Und es wäre überhaupt nicht möglich gewesen. Ja, wer soll denn diesen Umsatz auffangen von den bestehenden Mitarbeitern? Dann hätte ich ja gleich mal zwei neue Mitarbeiter mindestens gebraucht. Also es war gar nicht möglich. Also mein Fahrplan, den ich für mich so schön zurecht gebastelt habe, der ging natürlich nicht ganz auf. Und es hat so bis Anfang 2020 gedauert, dass ich wirklich gar nichts mehr gemacht habe. Also keine Steuererklärung, keine Bilanz, nichts mehr in diesem Bereich. Und mir fällt heute es unglaublich schwer, meine eigene Steuererklärung zu machen. Aber da habe ich ja dann meinen Bruder.
Da sind wir schon zu zweit, ja.
Ja, man schiebt es sowieso gerne nach hinten, ne? Aber
ja, es macht natürlich auch viel Erfahrung. Wenn man das jeden Tag macht, ist man einfach sehr schnell. Wenn man es nur einmal im Jahr macht, ist es nachher vielleicht nicht falsch, aber man hat zumindest sehr lange gebraucht.
Ja, genau.
Das heißt, das war für dich ein Prozess von mehreren Jahren. Wie hast du das nun so mit der Umsetzung empfunden? War das eher so ein bisschen stufenmäßig oder kam da mal so der Riesenerfolg, der Riesensprung und dann wieder lange nichts?
Ja, total unterschiedlich, ne? Also ich habe es dann auch lieben gelernt, Schritte einfach zu gehen, egal wie groß oder klein diese Schritte vermutlich sind. Es spielt heute gar keine Rolle, ne? Also ich sage auch heute, es gibt kein klein oder groß. Jeder Schritt ist wichtig. Und jeder auch in seinem eigenen Tempo. Wir haben natürlich Dinge gemacht viel, viel zu schnell, ne? Aber wir haben 2017 sofort Knall auf Fall unsere Firma bewertet, auch alle Mitarbeiter mit einbezogen. Da kannst du dir vorstellen, was da rauskam an einer Note. Ne? Wir haben Persönlichkeitstests integriert. Heute sind diese Persönlichkeitstests ein Teil unseres Geschäftes. Ja, aber ich habe die 2017 sofort in die Firma gebracht. Ich habe mich zertifiziert in ganz vielen Bereichen, also außerhalb vom Steuerrecht. Und alles, was ich halt so gemacht habe, habe ich nach und nach in die Kanzlei gebracht. Und das also war natürlich schon Harakiri. Und das haben wir in den ersten 3 Jahren gespürt. Ne? Also wir hatten unglaublich Fluktuation. Viele Mitarbeiter sind freiwillig gegangen, viele Mitarbeiter mussten gehen. Wir haben zu schnell eingestellt, mussten wieder gehen lassen. Also da haben wir, oder ich vor allem, sehr viel Mitarbeitererfahrung gesammelt.
Also das haben wir bei uns auch. Wir haben auch ein viel Change Management bei uns im Unternehmen. Wir sind auch sehr schnell gewachsen. Da zieht man nicht immer alle mit. Ich sage, wer vorhin im 4-Mann-Team glücklich war, der ist in der 40-Mann-Kanzlei vielleicht nicht mehr glücklich. Das kann schon passieren. Das kann man auch kaum ändern. Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass gerade bei Neueinstellungen eine sehr hohe Fluktuation ist. Sei das, weil man keine andere Wahl hatte und die Bewerbung nimmt, die man gerade hat. Das hätte man vielleicht vor 10 Jahren anders gemacht. Das ist aber für uns auch ein Riesenproblem. Wir nutzen übrigens auch Persönlichkeitstests.
Ja, kann ich nur empfehlen. Ne? Wir nutzen die, ne? Also bei uns macht das jeder potenzielle Kandidat, bekommt einen Persönlichkeitstest. Das heißt, wenn ich glaube, der Kandidat könnte passen, dann darf er das tun. Ich habe jetzt allein von Dezember bis März habe ich über 30 Kennenlerngespräche geführt. Wir sind auch mittlerweile so aufgestellt, ja, wir haben jetzt allein für das Jahr 2025 5 neue Mitarbeiter. Ne, da sind wir auch aufgestellt. Wir haben genug Anfragen, auch von neuen Mitarbeitern. Also auch dieser Prozess, ne, auch unser Einstellungsprozess hat sich natürlich von 17 bis heute gewaltig verändert. Na, da ist halt nicht nur der Persönlichkeitstest integriert, da ist halt auch das Team mit integriert, das Team entscheidet und so weiter. Ne? Also das ist wirklich ein wahnsinniger Aufwand, den ich aber liebe heute, ne, den ich gerne betreibe, weil ich einfach den Umgang mit Menschen liebe.
Wie groß ist euer Team jetzt?
Also jetzt sind wir dann 33 Köpfe.
Boah, das ist aber ein wahnsinniges Wachstum. Wie hast du es denn geschafft, dass du so viele Leute an deine Kanzlei onboarden konntest?
Ja, also das Onboarding ist auch echt nochmal ein Kraftakt. Ne? Aber da sind mittlerweile auch nochmal 2 Mitarbeiter wirklich involviert. Die 2 Mitarbeiter, ist auch das Schöne, ne? Heißen auch mit Nachname Lemminger. Das ist einmal meine Frau und einmal meine größere Tochter. Meine größere Tochter hat zum Beispiel diesen Onboarding-Prozess halt einfach digitalisiert. Da stehen all unsere Dinge, was uns halt eben wichtig ist. Nicht nur Programme, wie gewisse Dinge funktionieren, sondern wie wir auch ticken. Und das kann auch praktisch jeder neue Mitarbeiter in seinem Tempo dann halt angucken, mit Videos und so weiter und so fort.
Habt ihr denn da auch eine spezielle Marketingstrategie?
Also unsere Marketingstrategie, sage ich mal, sieht eigentlich so aus, ne, ist ein Wort authentisch. Ne, und das spiegelt sich in allem, was wir tun. Also alle Produkte, die wir heute auch verkaufen, warum verkaufen wir die? Weil wir sie selbst so geil finden, weil wir sie selbst nutzen. Ja, warum verkaufen wir heute diesen Persönlichkeitstest mit vielen Dingen drumherum, ne? Weil wir den so faszinierend finden und wissen, wie groß der Mehrwert sein kann. Und so verkaufen wir alle Dinge, die wir eben verkaufen. Wir nutzen sie selbst und sind auch da halt absolut authentisch. Und wir sind halt authentisch in dem, ja, wie wir intern ticken. Ja, wie wir, ich benutze das Wort führen nicht gerne, weil jeder Führungskraft ist. Weil das Führen beginnt ja mit dir selbst. Das ist so die größte Herausforderung. Wenn du das kannst, wenn du dich selbst führen kannst, wenn du dich selbst kennst, dann kannst du andere führen. Aber es ist kein Berufsbild für irgendwelche auserwählten Menschen.
Das heißt, ihr verkauft den Persönlichkeitstest auch an eure Mandanten?
Ja, verkaufen wir an Kunden und auch an Nichtkunden.
Ah, okay, spannend. Was kann man da so für nehmen?
Das kommt drauf an, was für ein Test es ist, ne? Aber bei unserem Test ist der sehr umfangreich, ne? Und der kostet, ne, also für fremde Kunden kostet der 460 Euro netto.
Boah, das finde ich aber völlig okay.
Ja, das ist, also ich sag immer, dieses Geld zu investieren, es kann dein ganzes Leben verändern. Ne, also auch das ist ja im Prinzip meine eigene Geschichte. Ich habe das ja sofort 2017 gemacht und der begleitet mich eben seit 2017. Ich wiederhole den Test alle 2 Jahre. Warum? Weil der eben auch deine Entwicklung zeigt.
Ja, das ist wirklich so. Also ich habe auch einen Persönlichkeitstest gemacht. Also ich bin ausgebildet BWL, habe auch Managementstudium, da macht man die Tests auch schon mal. Als ich jünger war, habe ich immer gedacht, was ist das für ein Humbug, braucht doch kein Mensch. Wenn man älter wird und mit mehreren Mitarbeitern zusammenarbeitet, merkt man doch, das ist unglaublich wichtig. Bei mir war es auch schon ein ganz Riesenthema. Ich bin auch relativ schnell in der Umsetzung von Ideen und habe dann gedacht, warum kommt das Team denn nicht mit? Also im Prinzip waren die mir zu langsam, aber eigentlich war es andersrum. 99% der Mitarbeiter in der Kanzlei, den war ich zu schnell. Also lag der Fehler eigentlich bei mir und nicht bei den anderen.
Ja, also da sind wir wahrscheinlich, ticken wir ähnlich. Ne? Meine Frau hat immer zu mir gesagt, hey, also du musst deine Mitarbeiter im Bus schon mitnehmen und nicht an der Haltestelle dran vorbeifahren. Ne? Also die haben gar nicht die Möglichkeit einzusteigen. Ne? So hat es meine Frau mal geschildert. Und ich habe das dann immer so abgetan. Aber ja, klar, da hatte sie recht. Und heute ist sie auch diejenige, ne, die mich dann eben auch bremst in gewissen Dingen. Oder sagt, hey, hast du halt auch daran gedacht, wie bekommen wir alle in ein Boot? Ne? Heute nennen wir uns ja auch nicht mehr Mitarbeiter, wir nennen uns ja Fische. Ne? Also ich bin auch Fischkopf, ne? Und so wie meine Mitarbeiter, ich finde das allein deswegen so schön, ich darf meine Mitarbeiter jetzt Fischköpfe nennen, weil wir eben alle Fische in einem Schwarm sind. Ja, ne? Das kommt an von der Fischphilosophie. Ich weiß nicht, ob du dieses Motivationsbuch kennst. Da haben wir halt diese Prinzipien voll in unsere Kanzlei gebracht.
Ah, sehr schön. Buch ist aber genau das richtige Stichwort. Wir wollten ja auch noch ein bisschen über deine Bücher sprechen. Du hast ja mittlerweile 2 herausgebracht. Erzähl doch mal, wie kam es dazu? Wie hast du auch die Zeit gefunden, ein Buch zu schreiben?
Ja, ne, also das ist ja auch so ein Thema, die Zeit. Ne? Zeit ist auch ein Schlüssel in meinem zweiten Buch, weil wir machen uns so unglaublich viel Druck durch die Zeit, die wir haben. Viele Menschen, ja, ich habe ja heute mit sehr vielen Menschen zu tun, die auch halt aus dem Bereich der Depression kommen oder heute in der Depression sind. Ich berate ja unsere Unternehmen in diesem Bereich. Ne? Also ich sehe mich heute ja als Berater in diesem Weg der Persönlichkeit. Und das haben wir jetzt halt in unsere Kanzlei integriert. Deswegen gibt es ja auch eine neue Internetseite, wo das alles zusammengeführt wird. Und Zeit, ja, ist immer nur eine Ausrede, ne, dass wir keine Zeit für etwas haben. Es ist mir halt eben nicht wichtig genug oder dir nicht wichtig genug. Ne? Du gibst dem Buchschreiben, ja, in meinem Fall hätte ich die Prioritäten nicht gegeben. Und ich habe dann einfach die Prioritäten geändert. Das lag daran, dass ich Ende 22, Anfang 2023 habe ich mich mit mir selbst verheiratet. Ne? Deswegen habe ich auch an dieser Hand einen Ring. Ne? Das ist mein Ring mit mir selbst. Das ist mein Ehering. Und sofort war der Gedanke, ich schreibe ein Buch über meine Geschichte. Was hat mir geholfen? Wie bin ich aus meiner Schwere in die Leichtigkeit gekommen, die ich heute habe? Und dann habe ich den Verlag kontaktiert. Ich habe vorher so circa 40.000 Wörter geschrieben, habe das an den Verlag geschickt. Den Verleger habe ich gekannt und war voller Euphorie. Der muss das Buch ja verlegen. Aber ich war natürlich in meiner eigenen Bubble, ne? Und der Verleger hat gesagt, hey, cool geschrieben, aber sauschwieriges Thema, ne? So aus der Schwere in die Leichtigkeit und unbekannter Autor. ja, mich kennt ja keiner als Autor. Ey, Johannes, das kauft kein Schwein. Ne? Also so war sein Ausdruck. Und dann war ich natürlich frustriert. Und dann sagt er im nächsten Satz, aber Johannes, dein Zasterbuch, ja, also dein Steuerbuch würden wir sofort verlegen. Und dann sage ich, ja, schön, ich habe aber nicht vor, ein Steuerbuch zu schreiben. Ja, also ich habe ja 2017 schon diese Steuerfigur Zacharias Zaster erfunden, ja, der dazu da ist, dass Steuern eben einfach sind, ne, und Steuern Spaß machen. Vor allem die, die du eben nicht bezahlen musst. Und da war ich auch bei Insta oder in sozialen Medien relativ bekannt. Damals zumindest. Ne. Heute mache ich da fast nichts mehr. Aber damals war das wirklich ein aktiver Account. Und da hat natürlich der Verlag einfach die Sales drin gesehen. Ne. Wenn du halt viele Follower hast, dann verkaufst du ja das Buch automatisch. Und ja, so ist das entstanden. Da habe ich gesagt, okay, gib mir einen Tag Zeit, ich überlege mir das. Und dann habe ich am nächsten Tag angerufen, habe gesagt, okay, schreib dieses Zasterbuch, aber nur, wenn du dann mein Du-Buch auch verlegst. Und so haben wir uns geeinigt und so ist das Zasterbuch entstanden. Ja, also das war überhaupt nie geplant, nie vorgesehen. Heute bin ich natürlich super froh darüber, weil es extrem erfolgreich ist. Ja, ist der Spiegel-Bestseller und Manager-Magazin-Bestseller geworden. Und wir verkaufen es täglich. Ja, und natürlich sehr viele Kunden kommen aufgrund des Buches.
Ich muss fragen, weißt du das? Wie viele Follower hattest du damals auf den sozialen Medien?
Oh, kann ich dir gar nicht mehr sagen. Ne, aber es waren so knapp die 10.000, aber es waren halt auch sehr aktive. Ne, also es kommt ja immer drauf an, du kannst 100.000 Follower haben und es bringt dir nicht viel. Und die 10.000, die waren halt sehr verzahnt. Also ich hatte da richtig Arbeit damit. Ne, sehr viele Fragen immer. Ne, ich bin live gegangen bei Insta. Das gibt's heute, glaube ich, gar nicht mehr großartig oder hat nicht mehr diesen Stellenwert. Damals war das ganz neu. Ne, da waren dann, glaube ich, einmal über 1.000 Zuhörer dabei.
Boah, das ist schon ordentlich, das stimmt.
Ja, also für die Insta-Followers-Zahl war das enorm. Das war aber auch nur, ne, weil ich das eben mit meinem Freund Maurice Boy gemacht habe. Ja, der auch ein Netzwerk hat und dann kamen viele von ihm und das hat das natürlich dann auch noch befeuert.
Jetzt ist so ein Buchschreiben ja auch echt viel Arbeit, wenn man es vernünftig macht. Klar, dem einen fällt es ein bisschen leichter, dem anderen ein bisschen schwerer, wie alles im Leben, aber man hat ja schon eine gewisse Vorlaufzeit, die man braucht, bis das fertig ist.
Definitiv. Also, na, ich bin ja da auch dazu gekommen, sprichwörtlich wie die Jungfrau zum Kind. Also Deutschunterricht, ne, früher wollen wir lieber nicht darüber reden. Nach meinem Buch habe ich gedacht, hey, wenn das meine Deutschlehrer wüssten, aber alle, die ich hatte, die sind alle schon verstorben. Na, also ist auch so ein Glaubenssatz, ne, dass jemand, der ein Buch schreibt, der muss ja eine Affinität früher schon gehabt haben. Nein, das hatte ich nicht. Aber ich habe die Affinität tatsächlich entwickelt. Aber eben, und das war die Herausforderung bei meinem Steuerbuch, für mein Du-Buch. So, und ich habe mich dann hingesetzt und habe mit dem Zasterbuch begonnen und das hat irgendwie nicht so funktioniert. Ich habe auch parallel noch, ne, an meinem Du-Buch geschrieben. Es war für mich also erstmal so, oh, verdammt, das fällt mir echt extrem schwer, es ist eine Last. Bis ich dann erkannt habe, okay, ich muss dieses Zasterbuch auch zu meinem Buch machen und habe dann das Du-Buch wirklich auf die Seite gelegt und habe mich halt da auf den Zaster konzentriert und habe gesagt, okay, ich bringe praktisch einen Teil meiner Geschichte in dieses Buch. Na, so hat sich dann praktisch diese Story entwickelt. Das war nicht klar am Anfang. Am Anfang war, ne, für den Verlag, hey, es gibt ein Zacharias Zaster-Buch. Die hatten aber keine Vorstellung, wie und was da überhaupt drin steht.
Kannst du denn einschätzen, wie viel Zeit du pro Tag oder pro Woche gebraucht hast, daran zu schreiben?
Puh, also das ist unglaublich schwierig. Ich könnte es dir vielleicht eher bei meinem Du-Buch sagen. Ich glaube, das sind schon, ne, weil ich ja beim Du-Buch 22 bis Ende praktisch jetzt im März geschrieben habe, also praktisch 2 Jahre, außer die Unterbrechung mit dem Zaster, da habe ich 240.000 Wörter geschrieben. Na, wenn du das ins Buch bringen würdest, dann wären das weit über 1.000 Seiten, also viel zu viel. Und jetzt landen eben so knapp 100.000 Wörter in dem Buch und hat dann 300 irgendwas Seiten. Weiß gerade nicht auswendig, 350 circa. Da waren allein die ganzen Gedankengänge, also kann ich dir nicht sagen, also unmöglich zu schätzen, aber... Ich würde jetzt mal sagen, so 1.000 Stunden mit Sicherheit, ja, aber das ist wirklich schwierig.
Ja, ist ja auch schon eine Leidenschaft. Ich merke es selber, wenn ich schon mal Artikel schreibe oder auch an einer Doktorarbeit geschrieben habe, manchmal sitzt man da motiviert und dann fällt einem nicht ein Absatz ein und dann kann man es eigentlich auch sein lassen.
Ja, ne, also ich hatte eine Phase, da bin ich dann immer früh morgens um 4:30 aufgestanden, weil ich morgens dann halt sehr kreativ war. Und dann konnte es mir gelingen, sehr viele Wörter zu schreiben. Aber es konnte auch sein, dass ich einen halben Absatz, ja, oder fast gar nichts rausbekommen habe. Und das ist auch so ein Prozess beim Buchschreiben. Ja, man braucht diesen Flow. Na, und den kannst du nicht erzwingen. Bei mir hat dann immer das Joggen geholfen. Ne? Ich bin dann joggen gegangen und dann war ich plötzlich wieder kreativ, bin heimgekommen, sofort mir die Stichworte aufgeschrieben, was ich schreiben will. So hat sich dann dieses Buch immer entwickelt. Also immer, wenn ich so eine Schreibblockade hatte, dann hat mir Joggen geholfen.
Okay, das ist ja gut, wenn man es einmal für sich erkannt hat. Perfekt. Ja.
Und das war, klar, mein Du-Buch ist halt meine Herzensangelegenheit, ne, weil das eben meine Geschichte ist, im Anführungszeichen, wie es mir gelungen ist, in die heutige Leichtigkeit zu kommen.
Kannst du ein bisschen aus dem Inhalt spoilern oder ist das noch alles geheim?
Nein, also du kannst es ja jetzt bestellen, ne? Es kommt ja dann Ende Juni, Anfang Juli raus. Nee, das spoilere ich sehr gerne. Wir haben ja gerade ein Thema schon angesprochen, ne? Thema Zeit. Das Buch lautet ja 33 Schlüssel, ne, zu deinem Du sozusagen, die dein Leben leichter machen. Das heißt aber nicht, dass es nur 33 Schlüssel gibt, ne? Im Buch, die Zahl 33 ist eben auch eine spirituelle Zahl, deswegen hat mir das so gut gefallen. Und ich habe einfach 33 Schlüssel geschrieben. Die sind jetzt aber total unterschiedlich. Also ein Schlüssel ist die Zeit, ne, dass wir eben Geiseln der Zeit sind. Und es liegt an uns, das zu beenden. Ne, und auch hier siehst du, dieser Schlüssel habe ich auch in die Kanzlei getragen. Wir haben Anfang 25 entschieden, wir schaffen die Zeit ab. Ne, also das ist ein sehr mutiger Schritt. Da sind wir auch etwas zurückgerudert, weil es eine unglaubliche Herausforderung ist. Weil, ne, auch die Mitarbeiter haben ja noch die Zeit einfach getaktet. Ne, aber wir haben angefangen, natürlich nicht mehr Zeit auf Kunden zu erfassen. Und der nächste Schritt ist letztendlich, wir brauchen keine Arbeitszeit mehr. Na, das wäre so unser Wunschziel. Es schreibt keiner mehr auf, wie lange er arbeitet, brauche ich nicht. Na, sondern die Motivation kommt woanders her. Aber da sind wir wieder einen Schritt zurück und haben gesagt, okay, wir machen jetzt erstmal so, dass die Anwesenheitszeit nicht gleich Arbeitszeit ist. Und das darf jeder für sich entscheiden. Also es geht sehr viel um Eigenverantwortung, um uns da immer näher an diese Zeit, ja, heranzutasten, dass wir irgendwann sagen, es gibt keine Zeit mehr.
Okay, und ich bin gespannt, wie das Experiment ausgeht.
Ja, ich auch. Ne, aber also, ne, also es gibt diesen Schlüssel Zeit. Also da steht sehr vieles, wie es dir halt gelingt, ne, diesen Druck nicht zu machen mit begrenzter Zeit, die wir haben. Und in dieser begrenzter Zeit wollen wir meistens ja noch etwas bewegen, ne, etwas hinterlassen. Und wenn wir das loslassen, dann hast du plötzlich Leichtigkeit. Und Lösung, ne, jetzt hast du ja gerade angesprochen, das mit der Zeit war auch so ein schönes Beispiel. Es gibt einen Schlüssel, der heißt, ich habe die Lösung, immer. Hört sich etwas überheblich an, aber tatsächlich ist es so. Oft sind wir aber schon einen Schritt weiter. Wir sind, ne, wir haben eine Herausforderung. Wir sind, bevor wir uns um die Herausforderung kümmern, sind wir schon in der Lösung. Und oft heißt dann die Lösung, es geht nicht. Weil wir eben halt nur eine Lösung im Kopf haben und da kommst du gleich zum Ergebnis, geht nicht. Genauso war das bei unserem Zeitexperiment auch. Hey, das geht nicht. Wie soll das funktionieren? Ja, wie bekomme ich dann mein Honorar, ne, oder mein Gehalt? Also sofort, ne, ganz viele Fragen im Hinterkopf und ey, das geht nicht, ne, kommt als Ergebnis raus. Und wir haben wirklich so einen Workshop-Tag gemacht. Und dann habe ich gesagt, es spielt keine Rolle, wie die Lösung aussieht. Denkt nicht an die Lösung, sondern es geht einfach nochmal darum, wie würdet ihr arbeiten ohne Zeit? Und alles, was dann danach kommt, ne, wie wir das dann honorieren, das kommt später. Ja, also auch deswegen ist Lösung ein Schlüssel. Und in allen Schlüsseln gibt es eben Beispiele. Ne? Das sind Beispiele aus meinem Privatleben, aber sehr oft auch die Kanzlei, weil auch das habe ich nicht mehr. Ne? Es gibt für mich kein Privatleben und die Kanzlei. Nein, es ist eins. Ich sage heute auch nicht mehr, dass ich arbeiten gehe, sondern ich gehe leben. Ja, so empfinde ich das. Also ich verwechsel die Wochentage. Ich weiß manchmal nicht, wann Wochenende ist.
Ja? Da haben wir eine Gemeinsamkeit. Manchmal sind die Mitarbeiter irritiert, wenn man die anruft.
Ja, genau. Oder man fährt am Samstag in die Kanzlei und wundert sich, dass keiner da ist. Genau. Auch schon passiert.
Aber da stelle ich mir die große Herausforderung vor. Du hast ja viele Mitarbeiter, die sind total motiviert. Also die müssen die Zeiten auch nicht aufschreiben. Im Zweifel arbeiten die dann eh viel länger als vereinbart war. Du hast natürlich auch die Mitarbeiter, die vielleicht ein bisschen nicht so fleißig sind, um es deutlich zu sagen, die werden das vielleicht auch ausnutzen und sagen, okay, dann mache ich halt jetzt auch weniger. Kontrolliert ja eh keiner. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es noch eine dritte Gruppe gibt, und zwar die Mitarbeiter, die Struktur brauchen. Also die zwar fleißig arbeiten wollen, das aber auch nur in der Struktur schaffen.
Ja, perfekt, das hast du gut analysiert. Also nächstes Mal hole ich dich zum Strategietag dazu.
Gerne.
Genau so haben wir das auch aufgeschlüsselt. So, und für die eine Gruppe, ne, die diese Orientierung braucht, da haben wir natürlich gesagt, hey, ihr dürft die Zeit freiwillig aufschreiben. Also, ne, das Zeitaufschreiben ist nicht verboten. Ne, als wir auch im Januar gesagt haben, ihr schreibt keine Zeit mehr auf, gab es Mitarbeiter, die das ganz bewusst noch gemacht haben, auch einfach zu wissen, hey, wie lange brauche ich für die Buchhaltung, wie lange brauche ich für den Jahresabschluss? Einfach für sich eine Orientierung zu haben, ja, ganz wichtig, das dürfen die. Und die andere Gruppe, die du ansprichst, ne, die Gruppe, die es ausnutzt, die hast du in jedem System. Und es ist nachher die Herausforderung der Organisation zu erkennen, wer nutzt es aus. Es ist auch nicht nur meine Aufgabe, ne, sondern die Aufgabe von allen. Aber das ist dieses Organisationsdenken. Und das ist dann die Herausforderung. Aber klar, die hast du immer.
Ja. Ja, Risiko ist ja immer, dass die motivierten Mitarbeiter nachher unmotiviert sind, weil man merkt, das hat keine Konsequenzen. Das ist ja ein Riesenproblem. Und ich sage meinen Mitarbeitern immer, ihr müsst ja bedenken, ihr merkt das ja viel eher als mir, als wir als Chef, weil da achten die Mitarbeiter ja besonders drauf, dass es einem nicht auffällt, wenn man mal nicht so viel leistet.
Ja, und ne, auch hier wieder, ne, einfach die Organisation natürlich, ne, also nichts Schlimmeres, als wenn du einen A-Mitarbeiter hast, jetzt nennen wir ihn mal so, das kennen die meisten, ne, bei uns heißen die A-Mitarbeiter eher Mitmacher, ne, also das sind die B und die A, die Mutmacher und die C sind die Miesmacher, ne, vielleicht kennst du das auch. Also wenn du Mutmacher hast, dann hat die oberste Priorität, haben immer die Mutmacher. Und früher war es halt umgekehrt, ne? Da hatten meine höchste Priorität hatten die Miesmacher, weil die wollte ich auf die Spur bringen, ne? Die hatten meine Aufmerksamkeit. Aber auch das haben wir komplett verändert. Ne? Heute ist es wirklich der Mutmacher, der meine Aufmerksamkeit bekommt. Und letztendlich sollte es immer Ziel einer Organisation sein, nur Mutmacher zu haben.
Oh, das ist ein tolles Ziel. Jetzt muss ich zum Schluss noch eine Frage stellen. Hast du denn für dein Buch auch andere Bücher vorher gelesen und Wissen transferiert?
Also ich habe seit 2017 habe ich ja dann nur noch Bücher gelesen. Also okay. Wahrscheinlich habe ich so am Anfang gar nichts anderes mehr gemacht. Also statt Bilanzen habe ich lieber ein Buch gelesen. Also ich habe da, glaube ich, im Schnitt 2 Bücher in der Woche gelesen. Wirklich extrem viel, weil ich so viel ja aufzuarbeiten hatte. Und plötzlich habe ich erkannt, hey, scheiße, die wissen alles besser als ich. Vorher war das ja umgekehrt. Deswegen hatte ich da wahnsinnig viel nachzuholen. Und ich habe auch in den ersten 2 Jahren komplett Tagebuch geführt. Ne? Bin immer sehr früh aufgestanden, habe mich 2 bis 3 Stunden nur um mich gekümmert. Also das war ja ein unglaublicher Prozess aus dieser Schwere in die heutige Leichtigkeit, die ich habe. Und das Schöne ist, ne, es bringt dir nichts. Du kannst 100 Bücher im Jahr lesen, wenn du nichts davon umsetzt. Mhm. Und ich bin aber halt eben der Typ, ich lese etwas, finde es geil, dann sage ich, geil, das setze ich um.
Wie war das denn für die Mitarbeiter? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der eine oder andere auch gesagt hat, mein Chef macht nichts mehr. Der macht keine Jahresabschlüsse, der arbeitet nicht mehr.
Ja, am Anfang hatte ich da noch Gedanken, aber auch das war so wirklich, wo ich heute so unglaublich dankbar bin, weil das ist für mich mit das Wertvollste überhaupt in meinem Leben, dass ich mir keine Gedanken mehr mache über die anderen Gedanken. Ja, also was könnte jemand anderer denken? Das hält uns ja vom Tun ab. Ne, also es ist wirklich unglaublich, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich diesen Satz sage. Wir tun Dinge nicht, nur weil du denkst, was der andere denken könnte. Wie bescheuert sind wir? Ne, also wir tun Dinge nicht, nur weil wir denken, was der andere denken könnte. Und diesen Satz oder diese Eigenschaft, diese Denkweise habe ich nicht mehr. Schön ist es dann, wenn der Mitarbeiter natürlich zu mir kommt und es anspricht. Dann ist es ja kein Gedanke mehr. Dann ist es natürlich wichtig. Und dann komme ich in den Austausch, ja, oder auch mit anderen. Ich hätte früher keinen einzigen Vortrag halten können. Ich hätte früher keine einzige Zeile in einem Buch schreiben können, weil ich mir die Gedanken gemacht hätte, was andere denken könnten. Ja, also allein dieser Umstand hätte schon dazu geführt, dass ich kein Buch schreibe. Unmöglich. Heute liebe ich Vorträge zu halten. Ich liebe Buch zu schreiben. Und ne, das negative Feedback bekommst du ja trotzdem. Aber nein, das darfst du ja auch haben. Es kann dir ja auch nicht gefallen. Das akzeptiere ich. Aber früher hätte es mich halt halber zerstört.
Schön. Johannes, super Schlusswort von dir. Ich möchte mich herzlich bedanken, dass du da warst. War sehr lehrreich. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder.
Ja, jederzeit. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.